Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Antenne, Kabel, DAB Plus, Internet-App. Wie hören Sie uns? Diese Frage kann man auch ganz gut anhand der Zeitgeschichte abhandeln. Zu unterschiedlichen Zeiten wurde Radio auf unterschiedlichen Wegen ausgestrahlt, je nach technischer Entwicklung. Wie sich das auf den Rundfunk selbst ausgewirkt hat, das beleuchten wir in unserer Radioaktiv-Serie heute. Zu Beginn der Sendung blicken wir aber, passend zum Verkauf, auf die wechselvolle Geschichte der Berliner Zeitung zurück. Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist klar, die Kölner Mediengruppe Dumont stößt den Berliner Verlag ab und damit auch den Berliner Kurier und die Berliner Zeitung. Über die Hintergründe und über die in der Branche völlig unbekannten Käufer haben wir am Dienstag schon berichtet, hier in Medias Res. Aber der historisch ziemlich turbulente Weg der Berliner Zeitung ist durchaus einen eigenen Blick wert. Denn vor der Wiedervereinigung war sie Verlautbarungsmedium der SED. Der Journalist Arne Kapitzer hat den Werdegang der Zeitung verfolgt und unter anderem darüber in seiner Doktorarbeit geschrieben. Ich habe ihn gefragt, welche Rolle die Zeitung genau in der DDR übernahm.
Also sie war zunächst mal Sprachrohr der vorläufigen Stadtverwaltung. Im Jahre 1945 war eine der ersten überhaupt in Deutschland und natürlich auch in Berlin gegründeten Tageszeitungen. Später dann mit Gründung der SED hat das Zentralkomitee der SED sich in den Titel dieser Zeitung hineingeschrieben und zugleich erfüllte diese Zeitung sowie viele andere sogenannte Bezirksorgane der jeweiligen Bezirksleitung die Funktionen, die ein Organ einer Bezirksleitung der SED eben in der Hauptstadt der DDR in Ost-Berlin hatte. Das heißt also, die stand direkt unter der Fuchtel der obersten Zensoren der SED, sowohl was das Zentralkomitee anlangte, als auch, und das war ja informell, der Berliner Bezirksleitung.
Sie sagen unter der Fuchtel gestanden, nun gibt es aber durchaus Medien oder gab es Medien in der DDR, bei denen man, ich sag mal, zwischen den Zeilen durchaus manchmal auch die ein oder andere kritische Haltung hindurch lesen konnte. Wie war das bei der Berliner Zeitung?
Also zum einen muss man sagen, dass in den 40er Jahren relativ, also nach dem Krieg 45 bis 49, relativ große Freiheiten herrschten, wenn man das mit den späteren Jahren verglich. Es gab durchaus kleine Freiräume, die man sich als Journalist erkämpfen konnte. Und da hat die Berliner Zeitung auch einen gewissen Ruf gehabt, durch diese Doppelaufsicht damit manchmal schön gespielt zu haben.
So, dann kam 1989. Was bedeutete das für die Berliner Zeitung?
Erstmal natürlich eine Befreiung, weil obwohl es sehr viele SED-Mitglieder naturgemäß unter den Journalistinnen und Journalisten gab, war das eine Riesenbefreiung. Sie haben versucht, sich mal selbst zu verwalten und selbst ein Statut zu geben. Denn in den Wendemonaten, also Sommer 89 bis Ende 89, Mauerfall, ließ die SED locker, benannte sich ein SED-PDS um und gewährte gewisse Freiheiten. Es gab einen Selbstreinigungsprozess und Erich Böhme fing schon an zu verhandeln mit den neuen Eigentümern, Gruner und Jahr und Maxwell hießen die, und wollte dieses Blatt zur Washington Post Deutschlands ausbauen, jetzt endlich Fühlungsvorteile zur künftigen Bundesregierung und Lokalreporter, die Skandale von internationaler Tragweite aufdecken. Und das gab einen ganz schönen Aufschwung dort. Das hat sich dann allerdings nicht in den Auflagezahlen niedergeschlagen.
Woran lag das? Was hat die Zeitung, was haben die Macher, was haben die Eigner der Zeitung falsch gemacht?
Die haben nicht viel falsch gemacht, weil die journalistische Qualität war hoch. Man hat sehr viele Kollegen aus allen Ecken zusammengeholt und hatte auch sehr gute Journalisten dort, ganz zweifellos. Wie Alexander Osang zum Beispiel, der heute noch ein erfolgreicher Reporter und Autor ist. Aber durch die große Konkurrenz gelang es jetzt nicht, einem Blatt eine Spitzenstellung zu erreichen. Also man muss sich vorstellen, die Berliner Zeitung hatte über 400.000 Auflage. Heute ist sie noch bei etwa knapp über 80.000. Man kann sich also vorstellen, dass das wirtschaftlich äußerst schwierig ist, in so einem heiß umkämpften Markt noch nennenswerte Abonnements zu haben. Das hatte die Berliner Zeitung überwiegend im Ostteil der Stadt, sodass sich ein bisschen Traditionsbewusstsein noch erhalten hat, aber das ist sehr stark abgeschmolzen.
Herr Kapitzer, jetzt ist die Berliner Zeitung in der Hand eines Berliner Paares, das vorher, soweit ich weiß, gar nichts mit den Medien zu tun hatte. Wie sehen Sie die Zukunft der Berliner Zeitung?
Tja, also generell ist es eine schwierige Zeit. Die Digitalisierung führt dazu, dass die Anzeigenmärkte ins Online-Geschäft abwandern, dass es sehr, sehr viel Konkurrenz allen halben gibt. Und eine Tageszeitung zu betreiben, rentabel, ist äußerst, äußerst schwierig. Da muss man sich eine Lücke suchen, sei es politisch, wie vielleicht die Taz oder so, dass man eine Sonderstellung durch besondere Inhalte hat. Aber die Tendenz über Jahrzehnte betrachtet heißt leider, dass die sogenannten publizistischen Einheiten, also selbstständige Zeitungen, abnehmen. Das hat ja die Berliner Zeitung so versucht, dass sie, solange sie noch im Besitz von Dumont Schauberg, also dem Verlag mit Sitz in Köln war, Redaktionsgemeinschaften gebildet hatte mit anderen Zeitungen wie der Frankfurter Rundschau, damit man die Kosten für die Redaktion senkt. Das gilt auch jetzt noch fürs Redaktionsnetzwerk Deutschland. Durch Kooperationen versucht man halt, die teuren, guten Artikel, sage ich mal, die exklusiven und nicht nur abgedruckte Presseagenturmeldungen, die Qualität hochzuhalten relativ. Aber das ist halt sehr, sehr teuer. Also ich bin pessimistisch, was die Zahl publizistischer Einheiten in Deutschland und auch auf dem Berliner Zeitungsmarkt anlangt. Das wird tendenziell, wird es Zeitungen geben, die dann nicht mehr überleben. Schön und ehrenwert ist es, ein Traditionsblatt mit hoher Qualität zu retten und darin zu investieren, aber das Umfeld ist äußerst schwierig.
Der Journalist Arne Kapitzer, mit ihm habe ich über die wechselvolle Geschichte der Berliner Zeitung gesprochen. Danke, Herr Kapitzer.
Bitte.
Medias Res.
Drei-Zimmer-Wohnung in Moskau. Das ist derzeit der überschaubare Lebensmittelpunkt von Edward Snowden. Bis 2020 kann er noch in Russland bleiben. In mittlerweile 27 Ländern hat er politisches Asyl beantragt, darunter Norwegen, Deutschland und schon 2013 beantragt Frankreich. Und von dort gab es nun gar nicht mal so uneindeutige Signale. Nicht nur die Zeitung Le Monde titelte gestern mit der Zeile »Frankreich muss Snowden Asyl geben«. Auch die Justizministerin spricht sich dafür aus, was uns zur Frage bringt, wie ernst diese Debatte oder diese Forderung zu nehmen ist und welche Motive dahinter stecken. Anke Schäfer ist unsere Korrespondentin in Paris. Frau Schäfer, kriegt Snowden Asyl in Frankreich?
Tja, das ist die große Frage. Aber ich glaube, davon ist jetzt erstmal nicht auszugehen. Die zwei Frauen, die das jetzt gefordert haben und Le Monde, Sie haben es gesagt, aber auch diese Frauen, das ist die Justizministerin Nicole Belloubet und das ist Nathalie Loiseau von Macrons Partei, also von La République En Marche, Spitzenkandidatin bei den vergangenen Europawahlen. Diese beiden haben also gefordert, ja, Frankreich müsse Snowden Asyl geben. Aber heute früh hat der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian dann im Fernsehen gesagt, hier im französischen Fernsehen, dass die Regierung ihre Meinung nicht geändert habe. Sprich, man will ihm kein Asyl gewähren. Er habe hier ja 2013 schon um selbiges gebeten. Frankreich hat es damals nicht gewährt und es hätte sich seitdem nichts geändert, weder aus politischer noch aus juristischer Sicht.
Und damit ist ja auch die Haltung und die Meinung Emmanuel Macrons klar. Wie stellt sich das jetzt dar? Geht jetzt ein Riss durch das Regierungslager?
Ja, man hat gesagt, Macron wird sich wohl dazu gar nicht äußern wollen. Es ist dann sozusagen aus Regierungskreisen verlautet, dass diese beiden, Nicole Belloubet und Nathalie Loiseau, da ihre eigenen Meinungen geäußert hätten. Und das hat die Justizministerin übrigens auch schon gleich gesagt, während sie dieses Statement formulierte. Also Macron hat das alles gleich wieder eingesammelt. Ich glaube nicht, dass er zulassen wird, dass diese Angelegenheit jetzt sein Kabinett spaltet.
Dennoch, Frankreich ist, was das betrifft, ein besonderes Land, blickt mit Stolz auf seine viele hundert Jahre alte Verfassung und die Rechtsprechung dort zurück. Hat Snowden eventuell doch Chancen, Asyl in Frankreich zu bekommen, wenn sein Asylrecht in Russland 2020 ausläuft? Da beruft man ja sich offenbar in einigen Kreisen auf einen besonderen Passus in der Verfassung.
Ja, und diesen Passus gibt es tatsächlich. Und in dem steht, dass jeder in Frankreich Schutz bekommen kann, der wegen seiner Aktionen für die Freiheit verfolgt wird. Und Le Monde schreibt eben, dass Macron, wenn er diesen Passus anwenden würde, doch die Einzigartigkeit Frankreichs und das Erbe der Revolution eben durchaus unterstreichen würde, dass ihm das also gut zu Gesicht stehen würde. Ja, ich habe das gesagt, die französische Regierung zeigt sich erstmal abweisend, aber vielleicht ist tatsächlich das letzte Wort noch nicht gesprochen, je näher dann der Termin 2020 rückt. Vielleicht kommt Macron Snowden doch noch entgegen. Es gibt ja auch wirklich eine ganze Reihe von Intellektuellen in Frankreich, die eben glauben, dass es dem Land gut anstehen würde, Snowden aufzunehmen. Das Land der Freiheit, der Gleichheit, der Brüderlichkeit, das Land der Menschenrechte. Und die eben sagen, wir müssten es eigentlich als eine Ehre auffassen, einen Mann wie Snowden zu schützen, der so viel auf sich genommen hat, so viel für unsere Freiheit und der so ja kämpft mit dem Leben und mit seiner ganzen Person für die Menschenrechte.
Bleiben wir noch mal kurz bei der außen- bzw. innenpolitischen Betrachtung. Außenpolitisch, Donald Trump zum Beispiel, der wird Frankreich sicher nicht freundlicher gesonnen werden, falls doch Edward Snowden dort Asyl bekommt. Aber innenpolitisch, welchen Nutzen hätte Macron, falls er Snowden Asyl gewähren sollte? Gerade im Hinblick auf die Debatte in Frankreich um das Asylrecht und die derzeitige Asyldebatte.
Ja, es gibt in der Tat im Moment eine Debatte um die Einwanderungspolitik. Dieses Thema hat Macron ganz oben auf die Liste geschrieben, auf die Agenda jetzt seit in dieser Rentrée, also jetzt in dieser Zeit, in der die Franzosen wiederkommen, alles wieder so seinen Gang geht. Und einige sagen, ja, vielleicht würde ihm das helfen, wenn er Snowden jetzt Asyl gewähren würde. Und dann könnte er an anderer Stelle vielleicht härtere Politik durchsetzen, wo er dann anderen Menschen das Asyl eben gerade nicht gewährt. Denn es gibt natürlich einen Streit zwischen ihm und Marine Le Pen vom Rassemblement National, die natürlich eine sehr, sehr restriktive Einwanderungspolitik favorisiert. Und Macron zeigt sich auch eher restriktiv. Was er da jetzt genau vorhat, muss man noch sehen. Das ist noch, hat er noch nicht so ganz genau formuliert. Ich persönlich glaube, dass das für ihn trotzdem zwei getrennte Dinge sind und dass er auf diese Frage, gebe ich Snowden Asyl oder nicht, guckt, ganz sozusagen unabhängig von der Einwanderungsdebatte. Meine Meinung dazu.
Die französische Justizministerin spricht sich für ein Asyl Edward Snowdens in Frankreich aus. Mit unserer Korrespondentin Anke Schäfer habe ich darüber gesprochen. Dankeschön. 2019 minus 1949 macht 70. 70 Jahre ist es her, seitdem das deutsche Grundgesetz in Kraft getreten ist, in dem bekanntlich auch die Freiheit der Presse und der Rundfunkberichterstattung garantiert wird. Wir beleuchten die Rolle des Rundfunks in den letzten 70 Jahren in unserem Feature. Am 3. Oktober können Sie es in Gänze hier in Medias Res hören. Und in den Wochen vorher widmen wir uns einzelnen Kapiteln rund ums Thema Rundfunk und dessen Rolle in Deutschland. Diese Serie heißt Radioaktiv und heute befasst sich Antje Allroggen darin mit dem Aspekt, der den Rundfunk überhaupt hörbar macht, das Radio und dessen Übertragungstechniken.
Radioaktiv. Funken. Hörfunk und seine Technik.
Von den Saturn, Röhren und so weiter.
Allerdings so einfach ist es nun doch wieder nicht.
Der kostbare Ton wird behutsam der Antenne anvertraut, die ihn vorsichtig auf die Welle setzt. Und jetzt wird Rundfunk hören ein Genuss.
Man muss vielleicht noch ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, beginnend mit der Entdeckung der Kurzwelle überhaupt oder vielleicht dann noch einige Jahre zurück bis auf das Jahr 1926, als die Firma Telefunken ihren ersten Versuchssender mit 8 Kilowatt in Königs Wusterhausen aufbaute und damals schon recht ordentliche Erfolge mit diesem Versuchssender erzielte.
Die Kurzwelle ist technisch im Grunde genommen eine ganz einfache Sache. Es werden Programme über Kurzwelle von Richtantennen ausgestrahlt, also Sender, die über Richtantennen verfügen. Und die geben entsprechende Signale in einem flachen Winkel in den Raum ab. Und in der Ionosphäre werden sie dann wieder zur Erde zurückgeworfen. Und nach diesem System kommt man eben rund um den Globus.
Ja, das gesprochene Wort, das ist so klar. Also es ist einem so nah, es ist so persönlich. Und dann besonders auch die Hörspiele.
Hier ist der Deutschlandfunk auf Mittelwelle und Langwelle.
Hier ist Rias auf Draht. Wir brachten eine 2-Stunden-Sendung für Ihre Stromgruppe. Auf Wiederhören bei Ihrer nächsten Stromzuteilung mit einem neuen Programm.
Das war am Anfang die Mittelwelle und in Berlin, in Ostberlin natürlich durch viele Störungen oft. Man musste dann auch immer wieder ein bisschen drehen. Draußen bei meinen Großeltern in Brandenburg war es noch schlimmer. Da hörte man es dann manchmal an manchen Abenden gar nicht mehr. Zum Glück kam ja dann irgendwann UKW und da war es dann wirklich gut zu hören. Das war ein schönes Röhrenradio und wir waren alle Radiofans. Und da drehte man links einen Knopf, dann war es an und dann wartete man auf das sogenannte magische Auge, bis das warm wurde und dann begann der Klang erst richtig. Und wissen Sie, was ich dann besonders faszinierend fand? Auf diesen Radios waren ja solche Namen von Städten abgedruckt und ich wusste, bei Hilversum war immer der Rias.
Dieser anfängliche technische Spaß nahm dann so langsam Formen an. In einer Scheune, in einer Kistenfabrik in der Hilversumer Heide wurde gebastelt, gesendet. Eines Tages gab es dann täglich den Amsterdamer Börsenbericht. In Form einer Stiftung konstituierte sich der Hilversumsche Drahtlose Funk. Es entstand eine allgemeine Radiovereinigung.
Eine radiophone Revolution ist da im Gange. Die Zahl der Internetsender wächst stetig. Mehr als 10.000 gibt es weltweit.
Digitalradio ist der ideale Begleiter für alle Gelegenheiten.
Digitalradio mit dem Pluszeichen heißt, wir haben jetzt ein System, welches doppelt so viel Programme übertragen kann.
Games und so, ja. Netflix, Streaming. Also wir konsumieren natürlich heutzutage viel, viel mehr Medien als früher.
Die digitale Radiorevolution macht auch vor dem Auto nicht halt.
Radio ist ja heute im Auto ein sehr populäres Medium. 70% der Zeit, die man im Auto ist, hört man Radio heute. Und Radio hat einfach tolle Inhalte. Das, was wir versuchen, ist, dass unsere Kunden überhaupt nicht merken, dass da ganz viel Technologie im Hintergrund ist. Wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren eine Funktion eingeführt, die nennen wir Range Extender. Was passiert da? Ich höre meinen Radiosender, wir merken, dass der Empfang schlechter wird. Wir suchen uns den passenden Online-Stream, ohne dass der Kunde das überhaupt merkt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Podcasts zum Beispiel sind nicht unbedingt Nebenbei-Medium, sondern im Gegenteil, werden oft über Kopfhörer gehört, sind ein extremes Intim-Medium. Und man merkt ja auch, was sich so an Inhalten da durchsetzt auf einmal. Zum Beispiel, dass viel über Sex geredet wird in Podcasts, weil man eben für sich ist.
Es bleibt nichts, wie es war. Jede Zeit hat die Form, die sie braucht. Und Menschen entwickeln sich ja auch. Und ich habe mich mehr zu dem Radio hin entwickelt, das mir jetzt die neuen Möglichkeiten da bietet.
Antje Allroggen über die Übertragungstechniken im Radio. Unter anderem mit Astrid Kuhlmeier, Carm Thomas und Max von Malotki. Die Beiträge zum Nachhören und Informationen zur Reihe finden Sie unter deutschlandfunk.de und das große halbstündige Feature zur Serie dann am 3. Oktober hier in Medias Res. Manchmal bzw. immer öfter werden Medien manipuliert, um mit dem, was in Sachen Wahrheit transportiert wird, Menschen zu beeinflussen und dazu zu bringen, bestimmte Entscheidungen zu fällen, politische Entscheidungen meistens. Die sozialen Medien eignen sich sehr gut dafür. In Kenia zum Beispiel sorgen Falschmeldungen und gefakte Videos seit Jahren für Unruhen und gewalttätige Auseinandersetzungen. Aber es gibt Menschen, die dagegen vorgehen. Bettina Rühl berichtet aus Nairobi.
Die Luft ist schwer von Tränengas, Schüsse fallen, Demonstranten errichten Barrikaden aus brennenden Autoreifen. Szenen aus dem Wahlkampf in Kenia, 2 Jahre ist das her. Dass die Stimmung mancherorts derart eskalierte, lag auch an falschen Meldungen und Videos, professionell gemacht, um Konflikte zu schüren. Eric Otieno lebt in Nairobi. Manchmal denkst du, dass das, was dir jemand über das Internet geschickt hat, gefälscht sein könnte. Aber dann siehst du, wie viele Leute es weitergeleitet haben und du erkennst, dass es doch wahr ist. In seinem Büro in der kenianischen Hauptstadt Nairobi spüren Alphonse Shiundu und sein Team Falschmeldungen auf. Und das nicht nur in Wahlkampfzeiten. Shiundu leitet das kenianische Büro der gemeinnützigen Organisation Africa Check. Informationen sind der Treibstoff von Demokratien. Korrekte Informationen können Demokratien nach vorne bringen und garantieren, dass die Wählerinnen und Wähler ihre politischen Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten treffen. Auch in Afrika werden Gerüchte vor allem über die sogenannten sozialen Medien verbreitet. Aber nicht nur bei Facebook und Co. decken Chiundu und sein Team von Faktencheckern falsche Informationen auf, sondern auch bei renommierten westlichen Zeitungen wie dem britischen Guardian, bei international anerkannten Organisationen wie dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF oder bei der Weltbank. Auch bei ihrem eigenen Präsidenten Uhuru Kenyatta wurden die Faktenchecker fündig. Der hatte behauptet, seit der kenianischen Unabhängigkeit habe es nur 200.000 bis 500.000 Hypothekendarlehen gegeben. Bei der kenianischen Zentralbank fanden wir die korrekte Zahl, weniger als 27.000. Wir sagten also, Herr Präsident, das ist die korrekte Zahl, die stammt von der Zentralbank. Als Präsident Kenyatta das nächste Mal über Hypothekendarlehen sprach, berief er sich auf die Statistik der Zentralbank. Das war ein Sieg für uns. Beruhigt ist Alphonse Chiundu trotzdem nicht. Er hat Angst vor dem, was er den Trump-Effekt nennt. Unsere Kollegen, die Faktenchecker von der Washington Post, speichern alle falschen Informationen, die Präsident Trump verbreitet. Das sind schon Tausende. Einige davon wiederholt er ständig, auch wenn er darauf hingewiesen wurde, dass sie nicht stimmen.
Bettina Rühl berichtete aus Nairobi. Und jetzt ist Bettina Köster im Studio Medias Res. Im Dialog heißt die Sendung morgen. Mit welchem Thema?
Ja, in dieser Woche stand ja die Berichterstattung über den US-amerikanischen Whistleblower Snowden im Fokus verschiedener Leitmedien. Einige Journalisten haben Interviews mit Edward Snowden im russischen Exil führen können. Auch hier in Medias Res hatten wir am Montag eine Schwerpunktsendung mit und über Edward Snowden. Anlass dafür war sein Buch, was in dieser Woche auf den Markt kam mit dem Titel Permanent Record, in dem er selbst seine Geschichte beschreibt, also wie er vom Spion zum Whistleblower wurde. Und wir möchten jetzt von Ihnen wissen, haben Sie die Berichterstattung rund um Edward Snowden in dieser Woche verfolgt? Und was fanden Sie besonders interessant? Und was denken Sie überhaupt über Whistleblower? Brauchen Medien Whistleblower, um ausreichend kritisch berichten zu können? Rufen Sie uns jetzt an unter der Telefonnummer 0221 345 3451.
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail. mediasres-dialog@deutschlandfunk.de heißt die Adresse. Ihre Fragen, Antworten und Input vor allem in Sachen Medias Res im Dialog bitte an diese beiden Adressen. Bettina Köster, morgen im Studio in Medias Res im Dialog. Dankeschön.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich bin Marcel Auermann vom Weser-Kurier in Bremen und hier stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema morgen wird der Immobilienmarkt in Bremen und umzu heißen, also in Bremen und in den niedersächsischen Umlandgemeinden. Wir wollen mal drauf schauen, wie sich der Immobilienmarkt hier entwickelt hat. Generell boomt er ja in Deutschland, aber wir wollen schauen, wie die Nachfragen eben hier direkt in Bremen und umzu sind. Also ob da weiter Entspannung in Sicht ist bei der Wohnungsnot oder ob da weiterhin schwer Wohnungen zu bekommen sind.
Das also morgen im Weser-Kurier, hier im Deutschlandfunk, morgen um 15:35 Medias Res im Dialog, jetzt im Anschluss der Büchermarkt. Und mir bleibt noch die Verabschiedung. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.